Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Formel ist uns allen bekannt und geht gut ins Ohr. Sie eröffnet Gottesdienste, beendet Andachten, ist Grundlage der Taufe. Und doch offenbart sie auch eine recht zwickelige theologische Idee, die Dreieinigkeit. Kritiker mögen sagen, widersprüchlich, entweder drei oder einig, was denn nun? Ja, so begrüße ich euch an der Stelle auch noch einmal sehr herzlich zu diesem Gottesdienst an dem Sonntag im Kirchenjahr mit dem wunderschönen Namen Trinitatis, Dreieinigkeit. Ich stelle mir vor, es ist 57 nach Christus. Es haben sich überall kleine christliche Gemeinschaften gebildet, geschützte Hausgemeinden. Man trifft sich dort, erzählt sich von Gott und Jesus Christus, man betet gemeinsam, man lobpreist gemeinsam, man hält Mahl. Manch ein Gemeindeleitender schreibt hier und da mal einen Brief an Paulus, der maßgeblich an den Gründungen und der inhaltlichen Ausprägung von diesen neuen Gemeinschaften beteiligt war. Er ist ihr Ansprechpartner, hat er doch seine Berufung durch den Christus selbst erlebt. Er muss doch auch wissen, wie das alles zusammenhängt. Gott, sein Sohn Jesus, der Heilige Geist, alle drei, die doch nur einer sind, nämlich Gott, der Allmächtige selbst. Und es gibt in diesen Gegenden, wo diese kleinen neuen Hausgemeinden sich treffen, noch andere Gemeinschaften, die eher kritisch hinterfragen. Warum glaubt ihr denn an drei Götter, wenn ihr doch aus den jüdischen Wurzeln entstanden seid? Da gibt es doch auch nur einen, und zwar einen sehr wirkmächtigen Gott. Und wieso braucht ihr denn Gott und einen Sohn und einen Geist? Und überhaupt, wie könnt ihr eigentlich daran glauben, wenn ihr es doch selbst gar nicht richtig versteht? Und so weiter. Die jungen neuen Gemeinden in dieser Zeit sind wirklich auf dem Prüfstand, stelle ich mir vor. Da gibt es die Geschichte, von deren Christus, der Mensch Jesus, der am Kreuz starb, weil er ein Aufrührer war. Und dass er doch gar nicht tot sein soll. Doch niemand hat das Kreuz der Römer bislang überlebt. Ja, und dass er dann auch noch in den Himmel aufgefahren ist, naja, das hat Gott ja auch mit anderen Propheten schon gemacht. Möglicherweise werden in dieser Zeit diese neuen Hausgemeinden aber auch nur aus der Distanz beobachtet, aus der Nachbarschaft beäugt. Die Neuen, die sich da heimlich treffen, und so viel positive Hoffnung in die Wiederkunft des Herrn setzen, ihres Heilandes. Kennen wir alle, Nachbarn beäugen sich ja gerne mal und machen sich so ihre Gedanken. Ja, so stelle ich mir das damals vor, könnte es gewesen sein. Die Mitglieder dieser Hausgemeinden hatten sich viel zu erzählen, von Jesus selbst. Und wie Paulus und seine Mitstreiter ihnen berichten, dass der christliche Glaube funktioniert. Gar nicht so einfach, denn niedergeschrieben in so Büchern und Theologien, da ist ja noch nichts. Außer eben in den Briefen von Paulus. Naja, und wenn wir das lesen, ich stelle mir vor, auch damals hat man gedacht, puh, der schreibt ganz schön komplex, der hat ganz schön viele Gedanken. Und dennoch weiß er eine Menge Antworten für diese Gemeinden, zur Taufe, zur Auferstehung, zum Tod und zum ewigen Leben. Naja, und vielleicht auch, wie das ist mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ihn kann man fragen. Paulus hat in der Zeit noch keine eigene so richtige Trinitätslehre entwickelt, aber es gibt bei ihm Ansätze und man merkt ganz, ganz deutlich, ihm persönlich ist die Gabe des Heiligen Geistes besonders wichtig. Gott selbst nimmt Platz in jedem Menschen, von Gott selbst gesandt ist der Geist. Und noch dazu möchte dieser Geist, wenn er dann im Menschen erst einmal Platz genommen hat, auch für den Menschen bei Gott wiederum Fürsprache halten. Und so gibt Gott etwas und so geht wieder etwas zu Gott zurück. Paulus benutzt das Bild, als wenn es zwei Anwälte wären, die zu den Menschen geschickt werden von Gott, nämlich Jesus und der Heilige Geist. Beide stellt Gott an die Seite der Menschen, beide sind wichtig, damit letztlich ja Gottes Heilsplan aufgehen kann. Die Frage also, wozu ist denn ein Vater, einen Sohn und einen Heiligen Geist, also eine Trinität, eine Dreieinigkeit gibt, wird beantwortet. Gott schenkt sich den Menschen und bleibt bei ihnen an ihrer Seite. Er nimmt sie auf in seinen großen Plan, nämlich Gott und die Menschen wieder zusammenzuführen, den Tod zu überwinden, Schöpfer und Geschöpfe in Frieden zu bringen. Versöhnung und Erlösung. Paulus selbst, der spürt damals, wie Gottes Geist in ihn gefahren ist, als er seine Berufung erlebt hat. Für ihn ist das keine neue Erfindung, dieser Geist Gottes. Als jüdischer Gelehrter kennt er ihn. Aber es gibt einen Unterschied. Zwar ist der Geist von Gott gesandt, aber für den jüdischen Glauben, für jüdische Glaubende, hat dieser Geist keinen Sitz im Menschen. Er weht halt, wo er will. Und ich stelle mir das vor, als würde er so einen berühren, vielleicht mal streifen, aber er nimmt keine Stelle in einem ein, im Herzen. Gott ist in der Höhe, er schützt sein Volk, er steht ihm zur Seite. Und wenn wir an so Geschichten denken wie den brennenden Dornbusch oder auch die Feuersäule, dann ist Gott ganz schön beeindruckend und mächtig an der Seite der Menschen. Ich empfinde es aber, wenn ich mir Paulus so vorstelle, auch als wäre es eine Distanz dazwischen. Da sind die Menschen auf der einen Seite und der fürsorgliche Gott, aber es fehlt so eine Verbindung. Und dann kommt für Paulus die Veränderung. Seit Christus, so spürt er selbst am eigenen Leib, schenkt sich Gott selbst und gibt sich in seine Geschöpfe, in die Menschen hinein. Er bricht die Distanz auf. Und das ist für Paulus scheinbar eine enorme Kraftquelle und ein Trost. Durch seine Begegnung mit dem Christus fühlt er, wie Gott ganz leibhaftig einen Platz in ihm und nicht mehr nur bei ihm eingenommen hat. Vielleicht war es auch für Paulus eine Sehnsucht, die so manchem heute ja auch bekannt ist, von Gott erfüllt zu sein, keine Leere zu fühlen, sondern Lebendigkeit. Diese Begeisterung ist etwas, das tief aus ihm als Glaubenden, aus den Glaubenden selbst kommt. Und der Geist, das wird ganz deutlich, der wirkt nicht nur in eine Richtung von Gott hin. Und so komme ich zu meinem Punkt an Trinitatis, an diesem heutigen Dreieinigkeitssonntag. Wenn etwas nicht nur in eine Richtung geht, sondern auch zurückgeht, dann ist das doch Beziehung. Gott ist Beziehung. Alles, was er plant und alles, was er sich überlegt hat für seine Menschen von Anfang an, ist keine Einbahnstraße. Als Vater erwählt sich Gott ein Volk, sein Volk. Als Sohn kommt er zu allen Menschen ganz leibhaftig, um Versöhnung zu bringen. Und schließlich bezieht Gott in jedem und jeder einzelnen Wohnung als Begeisterung, als Tröster und Lebenskraft, Liebeskraft. Es gibt immer ein von ihm aus und zu ihm hin. Gott stiftet Beziehungen und er will sie erhalten. Er lässt sich ja von uns doch immer wieder neu ansprechen. Wir dürfen immer neu vor ihn kommen, also sowas wie Beziehungsarbeit leisten. Und auch die geht ja von zwei Seiten aus. Nicht nur wir erbringen, sondern er erbringt ja auch. Das finde ich eine sehr bestärkende Vorstellung. Nicht nur bei mir liegt die Verantwortung, sondern es ist ein Geben, ein Nehmen, ein Bekommen, ein Schenken. Naja, und Beziehungsarbeit, das kennt ihr sicherlich alle, das ist schon was Anstrengendes. Das gelingt auch nicht immer so leicht und manchmal ist man starrsinnig und sagt, das will ich jetzt aber gar nicht. Ja, aber es gelingt, weil es eben von zwei Seiten geht. Und immer wenn ich mal nicht will, kann ich mich anrufen, ansprechen, anstupsen lassen und weiß dann, wozu ich eine Kraftanstrengung für diese Beziehungsarbeit aufnehme. Mir zeigt es wieder einmal, wie ernsthaft Gott an seiner Schöpfung letztlich interessiert ist. Wie sehr er sich um sie sorgt, um uns. Er sendet aus und möchte Resonanz. Er spricht an und wartet auf Antwort und Rückfragen. Ein Hin und Her, ein Geben, ein Nehmen, ein Schenken, ein Bekommen und eine ganz schöne Dynamik, oder? Jetzt ist das ja sowas ganz Abstraktes und ich bin so gestrickt, ich brauche immer ein Bild. Ich muss das immer irgendwie so visualisieren, heißt es. Und wenn ich mir das bildlich vorstelle, wie diese Beziehung geht, dieses Hin und Her, in Kontakt bleiben, beten und hoffen, dann sehe ich sowas wie lauter Bänder, die immer hin und her gehen. Man kennt das aus so Kennenlernspielen, da hat man ein Wollknäuel und dann wirft man das immer und dann entspinnt sich so der Faden und ja, zwischen Gott und dem Glaubenden, der Glaubenden, mir, euch, wird so ein Band geknüpft. Jeden Moment, wo ich den Kontakt Gottes erwidere, wo ich den Heiligen Geist aufnehme, Platz nehmen lasse, wo ich ihn für Sprache für mich halten lasse, in jedem dieser Momente geht das Band hin und zurück und wird immer dicker. Im Laufe des Lebens also ein ganz schön dickes Seil, ein Tau, reißfest und stabil in den wilden und unruhigen Zeiten, fest gespannt, um die Stürme im Leben zu überstehen. Nicht starr und dennoch belastbar. Dafür geschaffen, Leben zu erhalten. Ja, eine Nabelschnur irgendwie, die in zwei Richtungen funktioniert und Leben bringt. Solche Bilder von einem Tau, einem Seil, einer Nabelschnur, die kommen mir vor Augen, wenn ich diese Dynamik irgendwie begreifen möchte und versuchen möchte, diese Gnade und Liebe zu verstehen, zu begreifen, dass ja letztlich alle diese drei Persönlichkeiten Gottes nur dazu da sind, damit wir überleben, damit wir unseren Platz im Leben finden und behalten. Klaus hat ja die Predigtgrundlage aus Römer 11 schon vorgelesen. Und ich finde, ganz am Anfang, wenn er da schreibt, ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. So fasst es Paulus, ich finde, ziemlich ambitioniert in Worte. Ja, es braucht Bilder. Ich schaue auf mein eigenes Bild. Ja, dieses Band muss flexibel, aber reißfest bleiben, damit es nicht spröde wird im Laufe eines Lebens. Denn die Zeit, die uns geschenkt wird, die kommt ja auch noch dazu. Und in dieser Zeit sind wir alle mal mehr, mal weniger beansprucht, herausgefordert. Da ist ja nicht nur Sonnenschein, sondern auch die ein oder andere Krise zu meistern. Krankheit, Verlust, Ungerechtigkeiten, die ich erlebe. Alles, was man so ganz persönlich erfährt. Und auch wenn ich mich in das Weltgeschehen einordne, so merke ich ja auch, dass nicht alles immer nur friedlich und heil ist. Ich erlebe diese Zeit gerade persönlich als sehr unheilvoll und muss meine Angst irgendwie im Zaum halten vor dem, was da kommt oder hoffentlich nicht kommt. Und dann wird aus diesem Band, aus diesem Tau, aus der Nabelschnur ein Zaumzeug. Irgendwie muss ich meine Angst bremsen, damit ich meine Richtung weitergehen kann. Und das ist ein gutes Zaumzeug, das schafft das. Paulus schreibt weiter, Gottes Gerichte sind unbegreiflich, seine Wege unerforschlich. Ja, denke ich, klar, das ist halt Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, allmächtig, hier und dort und überall wirkt mächtig. Und merke direkt, wenn ich das so sage, ja, das ist ganz schön lässig, so mal eben, aber da steckt ja was drin und es ist ja nicht jedem so einfach zu sagen, ja, so ist es halt mit Gott. Angesichts von Anfechtung und Ängsten ist das Band nämlich zwischen uns auch mal so lang, dass man sich vielleicht doch aus den Augen zu verlieren droht. Gott ist dann ganz schön weit weg oder auch eben nicht so schön. Mir geht es so, dass ich gerne alles kontrollieren möchte und ich denke, das geht vielen, auch gerade jüngeren Menschen so, dass sie alles lieber selber in Händen haben wollen, bestimmen wollen. So ist ja unser Leben gerade. Und gerade bricht halt all das, was wir in Händen halten und bestimmen wollen, um. Nichts ist mehr sicher. Nichts ist mehr so, wie es vorher noch gelaufen ist. So erlebe ich, dass Jahre des Friedens gerade so zerbrechen und es bleibt für mich ein fader Geschmack, ob in der Vergangenheit wirklich alles so friedlich rosarot war. Jahre der finanziellen Sicherheit brechen und das sorglose Geldleihen kann zum Fiasko werden, existenziell. Lebensmittel werden teurer und scheinen nicht mehr im Überfluss da zu sein, aber mal ehrlich, die Regale sind ja doch schon noch gut gefüllt. Auch an Auswahl. Aber das Portemonnaie nicht bei allen. Und so bleibt ein Gefühl von, die 7 fetten Jahre sind vorbei, stellen wir uns auf die mageren ein. Ob es so kommt? Das liegt beim Herrn. Wer letztlich Recht gesprochen bekommt, das entscheidet Gott. Wenn wir vor dem Richterstuhl stehen, haben wir wieder einen Anwalt. Zur Rechten Gottes sitzt Jesus Christus, Sohn Gottes, aber auch Mensch. Wenn einer für uns sprechen kann und uns verstehen kann, dann er. Doch bin ich gespannt, wie sich dieses Gericht anfühlen wird. Gottes Wege sind unerforschlich, hier und dort, denn er hat den Plan, nicht wir. Und wohin führt uns dieser Plan dann ganz aktuell? Was wird denn aus unserer schönen Welt? Ist für Gott jetzt Zeit für was Neues? Und welcher Weg ist denn für uns der richtige, der Gottgewollte? Manchmal blicke ich nicht mehr durch. Ich merke, dass das Annehmen von unbegreiflich, so wie Paulus es beschreibt, und unerforschlich gar nicht so leicht ist. Und ich finde, es ist wiederum ein Ausdruck von Paulus unerschütterlichem Glauben, wenn Paulus das unbegreifliche Gericht und den unerforschlichen oder die unerforschlichen Wege Gottes in den Kontext von einem Reichtum, er empfindet das als Tiefe des Reichtums, stellt. Er selbst ist ja nicht sicher, ist bedroht als Art Abtrünniger, seine Welt ist auch rau. Er ist gut situiert und dennoch bewegt er sich als Christ auf gefährlich dünnem rechtlichen Boden. Da hinein sagt er, wir sind reich. Reich, wenn wir teilhaben irgendwie an der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Naja, reich an Beziehung zu Gott, um den Bogen wieder zu schließen. Durch Gott und in seinem Namen haben wir Gemeinschaft. Für Paulus ist diese Gemeinschaft, dieses Gemeinsame über die Maße wichtig. Den christlichen Glauben versteht er als Gemeinschaft stiftend und so versteht er das Evangelium Christi. Und das ist doch, finde ich, total beeindruckend und wegweisend. Ich würde mir in diesen Zeiten tatsächlich ganz persönlich erhoffen, dass wir von, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, wegkommen und dass wir stärker den Nachbarn in den Blick nehmen. Das Band nämlich in meinem Bild nicht nur in eine Seite, in eine Richtung spinnen, sondern es auch mal weitergeben nach links und nach rechts, nach vorne, nach hinten. Und dann wird aus dem Band, dem Tau, der Nabelschnur, dem Zaumzeug ein Netz, ein Netzwerk, ein doppelt und dreifacher Boden. Und ich denke, wenn wir dann einmal fallen und straucheln, wenn wir dann gegen unsere Ängste und Sorgen vorgehen müssen, dann sind wir aufgefangen und getragen. Das hoffe ich sehr. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist ein sicheres Bild in diesen Zeiten von Unsicherheit und Sorge, Angst. Ich hoffe und bete, dass wir die Weisheit Gottes und seine Erkenntnis annehmen können, auch wenn wir sie nicht in Gänze verstehen, sie nicht beeinflussen, nicht kontrollieren können. Auch wenn sie uns zeigt, wie groß Gott ist und wie scheinbar klein wir sind. Dennoch soll unsere Beziehung auf Augenhöhe und herzlich sein. Dafür hat Gott aus der Höhe uns reich beschenkt, indem er seinen Sohn gesandt hat und Mensch geworden ist. Dafür nimmt Gott Wohnung in uns, wenn er uns den Heiligen Geist sendet. Und so knüpft sein Band, und so knüpft Gott sein Band mit uns und lässt uns ihn als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist ansprechen, anrufen, anbeten und auch anfragen. Und das alles schenkt Gott von sich heraus. Ich schließe mit Paulus Worten, denn sie sind für mich heute bei meinen Gedanken ein Bekenntnis aus der Seele. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.